Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurehaus.
Wir freuen uns sehr, Christa und ich, dass wir auch wieder unter euch sein dürfen. Wir hatten nie groß Gelegenheit, auch uns zu bedanken für Kein Problem, das ist halt Gewohnheit. Wir werden jetzt einfach nachholen, ganz kurz. Ich will die Atmosphäre, die wir jetzt haben aus der Arbeit, nicht abbrechen oder durchbrechen. Wir hatten keine Gelegenheit gehabt in all dieser Zeit, weil wir immer gedacht haben, ja, wir sind gelegentlich wieder einmal da, uns ernsthaft zu bedanken für den Abschied. Das ist jetzt Sommer 17, das ist schon wieder weiter zurück. Aber wir wollten es einfach mal noch aussprechen und da ist das ganze Herz dahinter für den grossartigen Anlass. Und das andere, was wir auch mal noch hätten wollen sagen, wir sind im Fall nicht gern fortgegangen. Nicht, dass ihr denkt, ja, wir sind einfach davon gelaufen. So war es natürlich nicht gewesen. Wir haben euch vermisst, vermissen euch heute noch. Damals sehr stark. Wir sind von einem Moment auf den anderen die Gemeinde nicht mehr, die Freunde nicht mehr, der Ort nicht mehr. Alles wie ein Messer durch die Kehle durch gewesen. Und das hat ziemlich Kraft und Energie gebraucht. Aber wir freuen uns da zu sein. Wir freuen uns, dass die Gemeinschaft, die wir haben, die von Gott her geschaffen ist, bleibend ist und durch den Heiligen Geist ja weiterhin besteht. Mich gefreut über den Text vom Fundament, der gelesen worden ist, und das Thema, das es um Kirche geht. Das habe ich ja nicht gewusst, aber ich denke, es passt. Der eine Text, den Susanne noch gelesen hat, den kann ich da bei mir in den Notizen irgendwo kommt und den auch noch mal führen. Der Paulus hat als Apostel und von seinem Dienst her, von seinem Amt her, von dem, was er auf dem Herzen gehabt, von dem, was Gott ihnen hineingeschrieben hat, eine Last, manchmal sehr viel Gewicht, manchmal hat man das Gefühl gehabt, er explodiert förmlich mit dem, was in ihm innen ist, mit einem Fokus und mit einem Zentrum, wo er gesagt hat, hört, tun doch bitte um alles in der Welt und um euer ganzes Lebenswillen, oder könnt jetzt aufzählen, was man will, niemals Jesus mit irgendetwas anderem austauschen. Das ist eigentlich so der Kern von seinem ganzen Dasein. Dass er, nachdem er so ernsthaft versucht hat, Gott zu dienen und mit ihm zu gehen und für ihn zu kämpfen, und für das hat er wirklich alles gemacht und hat eine Frömmigkeit gelebt, das schaffen wir nicht. Und er hat können sagen, was das Gesetz anbelangt, bin ich untadelig. Also der ist wirklich gegangen. Er hat irgendwann dann gemerkt, ich laufe aber auf die falsche Seite. Wo ihm Jesus in den Weg gestanden ist und gesagt hat, hey, ich bin im Fall der, den du verfolgst. Und dann hat er ja dann die gewaltige Wende erlebt und hat den Christus kennengelernt in seinem Leben. Und das hat ihn von Stunde an beschäftigt und ist sein Thema gewesen bis zum Ende von seinem Leben. Wenn man im Epheserbrief liest, im zweiten Kapitel, dann ist es eine Darstellung vom Heil, wo Gott für uns alle hat. Wir haben vorher gesungen, er hat das Urteil getragen. Gott hat den Mensch gemacht und will mit ihm zusammen sein. Gott will mit dir und mit mir Gemeinschaft haben. Das können wir wahrscheinlich gar nie richtig ausschöpfen in der ganzen Tiefe. Manchmal steht das Ganze so ein bisschen umgekehrt. Manchmal kommt es so ein bisschen entgegen, sie denken, der Mensch denkt, muss ich mich jetzt wirklich um den blöden Gott auch noch kümmern? So kommt es mir ein bisschen dorthin. Kann das sein? Aber es müsste ja umgekehrt sein. Wir müssen sagen, kann das sein, dass der gewaltige Gott, der Himmel und Erde und mich geschaffen hat, sagt, ich wäre eigentlich gern mit dir zusammen? Das ist doch der Punkt. Und da im Epheserbrief redet er und sagt, das Heil gilt für alle. Der Luther hat das übersetzt mit diesen zwei Begriffen, die Fernen und die Nahen. Und meint damit die Heiden, die noch nicht bei Gott sind oder ihn nicht kennen. Und mit den Nahen hat er gemeint, die das Gesetz und die Gegenwart Gottes durch Priester und durch alles Mögliche bereits kennt haben, also das jüdische Volk. Und dann sagt er, hört, Jesus hat den Unterschied aufgehoben. Und wörtlich heisst es, er hat die Wand, die die beiden getrennt hat, die Fernen und die Nahen, niedergerissen, indem er es versöhnt hat durch sein Blut am Kreuz. Es gilt seither für beide Seiten, sind gleichwertig in ihm. Das Heil, das Gott will geben, die Gemeinschaft mit ihm zusammen zu sein, ist ein Erbe, also ein Reichtum, das uns geschenkt wird. Nicht etwas, das wir erkrüppeln oder erkrampfen können. Es funktioniert nicht. Es wird uns geschenkt. Und Paulus sagt nachher, den Zugang, den Leuten den Zugang zu erklären. Für das hat Gott mich berufen. Er hat gesagt, los, segne, es gilt für alle. Erzähl ihnen das. Tun das durchbrechen, dass das irgendwie nur ein Volk wäre oder nur ein Klicke oder irgendeine elitäre Fremdergruppe oder so, sondern es gilt für alle Menschen. Auch wenn die Geschichte, die zu dem Heil führt, verschiedene Phasen hat, verschiedene Wege hat, das Ziel bleibt. Gott sagt, jeder Mensch soll gerettet werden und Anteil bekommen an dem Erb, an dem völlig wiederhergestellt sein in ihm. Und für das ist Jesus geboren, am Kreuz gestorben und verstanden, zurückgegangen zum Vater und wir sollen durch ihn den Zugang haben zu dem Gott. Jetzt ist die Christusbeziehung, die so entscheidend ist, wo das Ganze dokumentiert, die verschiedenen Bilder uns in der Bibel immer wieder zeigt. Ich meine, da ist die Rede von Wegen und Türen und allem Möglichen. Und dann, wenn es ums Zusammensein geht zwischen Gott und dir und mir, ist das eine Bild, dass es heißt, ich bin der Hirte, ihr seid der Herde. Das ist der Schwerpunkt Beziehung und Schutz und Führung. So Psalm 23, grüne Weide, frisches Wasser und so weiter. Ein zweites Bild, das wir kennen, ist das Weinstock und Reben. Ein fruchtbares Leben. Der Zufluss und die Kraft von Gott, die in ein Leben hineinkommt und wo so ein bisschen dort endet, wo Jesus sagt, wisst ihr, ohne mich könnt ihr sowieso nichts machen. Wir nicken zwar jedes Mal, wenn man den Text liest, aber wir glauben es natürlich nicht. Und dann ist noch zum Beispiel das Bild von Brut und Bräutigam, wo die ganz grosse Liebesgeschichte dargestellt wird und sagt, Gott ist nicht nur technisch an dir interessiert, sondern liebt dich, wie ein Bräutigam eine Brut gern hat. Das ist das, was uns durchtreibt durch die Zeit und durchs Leben und geht in die Ewigkeit hinein. Und heute möchte ich gerne das andere Bild mal ein bisschen mit dir rücken. Und damit sind wir eigentlich auch beim Kirchengedanken dann angelangt. Und zwar geht es darum, um Stein und um Gebäude. Und wenn man von dem Stein liest, dann geht es da nicht um Herden und Gemeinschaft, es geht auch nicht um Lebenskraft, die Frucht bringt, es geht auch nicht um Liebe und um Gefühl, es geht aber um Stabilität und um Lebensfundament und ums Wohnen. Und der Petrus schreibt im ersten Brief, zu ihm kommt zu ihm, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn der Petrus hören, so also relativ philosophisches Zeug erzählen, wenn man weiss, wie er war. Und so ein bisschen sein Leben liest in der Apostelgeschichte. Und da war er so ein bisschen alles andere als der grosse Akademiker. Aber zwischendurch, wenn er da kommt, dann merkst du, jetzt hat ihn der Heilige Geist erfasst und erzählt ihm Sachen, die er anders gar nicht könnte wissen. Und da zitiert er eigentlich den Psalm 118. Und dort heisst, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und da hat mich beim Vorbereiten das erste Mal eigentlich getroffen, dass da heisst, nicht die Laien, nicht die Passanten, auch nicht die Fremden, sondern die Bauleute haben den Stein vorgeschmissen. Das hat mich eigentlich erstaunt, dass die hätten sollen wissen, was sie in der Hand haben, der vorgerührt haben. Ich meine, dass ein Laie nicht weiss, was er fortschmeißt, ist einmal seine. Aber dass das jemand macht, der ein Baufachmann ist, das ist eigenartig. Wenn ich jetzt aus dem Petrusbrief die drei Verse da lese, dann bringt er das ein bisschen auf den Punkt und sagt, es steht in der Schrift, es steht geschrieben schon in der Bibel, das hat er gewusst. Ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen ist der Stein, den die Baumleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ja, da wird Jesus als Eckstein bezeichnet. Und zwar nicht als ein Zufälliger, den man gefunden hat, sondern auserwählt von Gott und kostbar. Ein lebendiger Stein, das ist ja fast eine Karikatur. Ich habe vor vielen Jahren einmal für ein Lager habe ich mal so eine Wand gezeichnet, wo jeder Stein ein Gesicht hat und die einen sind deckhöckelt und die anderen haben einander gehabt, die anderen sind aber rausgekumpelt, dann hat die Wand mit der Zeit dann einfach einen Riss und hebt es nicht ganz so gut und ein Stein alleine nützt nicht so viel. Miteinander könnte man etwas machen. Ein lebendiger Stein. Jesus hat die Funktion, dass er tragend ist und dass er stabil ist. Und der Weg, wie man da herkommt, ist da ganz, ganz schlicht beschrieben. Das heisst, für euch, die ihr glaubt, ihr, die glaubt, für euch ist er wichtig geworden. Und wir wissen, dass der Stein verschieden beschrieben wird in der Bibel. Einmal ist es Fundament, was Susan bereits gelesen hat. Einen anderen Grund kann niemand legen. Das andere ist nachher, dass er eben als Eckstein bezeichnet wird. Und man weiß, das ist der Stein, wo das Haus drauf gestützt hat, an einer Ecke, speziell einen schönen, grossen Stein. Und aufgrund von dem Eckstein haben wir nachher auch geschaut, in welche Richtung geht die Flucht von der Wand, dass die nachher auch gestummen haben. Das ganze Haus im richtigen Winkel gestanden ist. Und dann gibt es noch den sogenannten Schlussstein, der bei dir erwähnt wird. Wenn ein Bogen gebaut worden ist, dann ist am Schluss oben durch, wo die beiden Bögen zusammenkommen, zwischen ihnen eingeklemmt, dass das Ganze hebt, der sogenannte Schlussstein, dass der Bogen nicht zusammenkommt. Stärke und Sicherheit. Und jetzt kommt bereits das Versli. Wo bist du, Susanne? Ich sehe dich gerade nicht mehr. Irgendwo. Ah, dort hin ist finster. Aber nur äußerlich. Da habe ich mir eben bereits aufgeschrieben, der 1. Korinther, wo der Paulus sagt, ich habe als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Und er als Fundament ist. Oder eben als kostbarer Eckstein. Oder eben auch als Schlussstein. Er hat all die Funktionen und sagt, ich bin das, auf das man bauen kann. Und dann kommt die im Grunde genommen heikle Frage, gerade schon von Anfang an, wir müssen aufpassen, man kann nicht sagen, die blöden Bauleute haben ihn verworfen. Irgendwo hat der Petrus im Geist gesehen, dass man dazu neigt, das, was eigentlich würde tragen, fortzuschmeißen. Und darum sagt er, gell, ein jeder sehe nun zu, wie er darauf baut. Das heisst, du und ich, wir sind Bauleute. Wir sind gefordert, darauf zu bauen. Und es geht um die Christusbeziehung. Und darauf lässt sich ein Lebenshaus bauen. Wer an den lebendigen, kostbaren Stein glaubt, wer sein Leben auf den Jesus baut, hat einen festen Boden. Jesus sagt an einem anderen Ort, wer mein Wort glaubt, der hat auf Felsen gebaut. Also wer es glaubt und tut und umsetzt, hat auf Felsen gebaut. Wer es nicht gemacht hat, der hat auf Sand gebaut. Das wissen ihr, das kennen ihr. Und die, die Psalti noch erlebt haben, die mögen sich noch erinnern, wenn man auf Sand gebaut hat, der Fluss würde steigen und mein Haus wegwaschen. So einfach ist das. Darum gibt es so gewaschene Lebenssituationen. In unserem Text möchte ich nochmal sagen, ist ganz klar, das, was für die einen Stein des Anstoßes oder sogar Fels des Ärgernisses, wirklich ein grosses Ärgernis, etwas Ekliges, gibt es denn der wirklich? Der hat damit zu tun, weil sie nicht an das Wort glauben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, ist ein bisschen fanatisch, oder? Ist ja schon ein bisschen übertreibt, oder? Aber wenn ihr einen Fanatiker sehen wollt, dann könnt ihr dafür schauen, ich bin einer. Für mich ist Jesus am Morgen, am Mittag, am Abend, in der Nacht, beim Klavierspielen, beim Singen, beim Reden, in der Ferien. Ich wüsste gar nichts anderes. Und die Entscheidung, die hat der Paulus umtrieben. Und er hat gesagt, ich wusste nichts anderes zu predigen unter euch als Christus. Und den als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Uns aber, die wir glauben, eine Gotteskraft, die selig macht. Und die, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, die haben früher an mich auch gesungen. Preis dein, möchte ich erinnern. Preis dein am Morgen, preis dein am Mittag, preis dein, wenn der Tag sich neigt, oder? Morgen, Mittag, Abend und so weiter. Da gibt es ganz vieles, was man dazu sagen könnte. Muss denn wirklich alles immer mit dem Jesus verbunden sein? Jetzt haben doch frei heute Nachmittag, jetzt wollte ich doch das nicht auch noch. Oder muss ich dann an der Arbeit immer irgendwo nach Jesus auch noch irgendwo dabei haben? Ich möchte die Gegenfrage stellen. Wie käme ich überhaupt dazu, irgendetwas zu machen ohne ihn? Wenn er dann schon sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Kommt zu dem lebendigen Stein. Das Fundament ist gelegt, was darauf gebaut wird, das verhebt. Und ich meine, das ist meine und deine Verantwortung. Und ihr wisst, die Bibel sagt, du kannst Gold, Silber, Edle, Stein bauen, du kannst aber auch Heu, Stroh, Holz und Stoppeln bauen. Es geht sowieso alles einmal durchs Feuer. Und ich habe mich schon gefragt, wie viel von dem, was ich bastelt habe in meinem Leben, ist schon verbrannt und wie viel es wird noch verbrennen. Da könnten wir einiges auflisten. Und ich bin froh, dass es heisst, das Fundament hebt im Fall. Sogar durchs Feuer durch. Okay, das wäre das Erste. Es geht darum, dass es die Bibel aufruft. Bau doch dein Leben auf Jesus. Fäll doch deine Entscheidungen, dort bist du gut. Mach es nicht anders. Probier nicht, Jesus zu ersetzen mit irgendwas. Ist egal was. Probier es nicht. Mit keinem System, mit keiner Erkenntnis, mit keiner Wissenschaft, mit gar nichts. Lass Jesus sein. Weil alles ist in ihm, durch ihn, zu ihm, von ihm. Er trägt es ganz all mit seinem Wort. Warum sollte ich nicht mit ihm zusammenarbeiten? Und dann geht der Text weiter. Auch ihr als lebendige Steine, nicht nur er, auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Das ist Chille. Damit ihr geistliche Opfer opfert, die Gott wohlgefällig sind, durch Christus. In der Gemeinschaft mit dem Jesus sollen wir selber uns auch als lebendige Steine aufbauen lassen. Das heisst, wir sind nicht nur Gefühlshäufe, wo wenn es uns schaurig gut geht, dann sind wir angenehm und sonst sind wir ekelhaft. Sondern wir sollen auch, wie ein Stein ist, eine gewisse Stabilität haben, Tragkraft, Festigkeit, etwas, das hebt, etwas, das, wenn man es zueinander stellt, mit der Zeit irgendwo ein Gebäude gibt und eine Wand gibt und etwas, das treibt und schützt. Ein einzelner Stein geht nicht, mehrere miteinander, die könnten das Gebäude bilden, das weiss jedes Kleinkind, wenn es Lego spielt. Oder schon bei Duplo. Und da bei uns in der Bibel steht, es geht darum, einen Tempel zu bauen. Im Epheserbrief steht, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Ich habe das erste Mal gedacht, vielleicht hat die Gemeinde irgendetwas von einer Riesen-WG an sich. Gell? Er baut auf den Grund der Apostel, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und jetzt hört gut zu. Auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Lebige Steine, stabil, tragkräftig, zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Für das sind wir erlöst worden und sind von der Finsternis ins Licht gebracht worden. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Und dann sagt der Petrus, das hat noch einen Grund, das beinhaltet auch einen Dienst. Und zwar sind es zwei Sachen. Anbetung ist ein Teil und Verkündigung ist der andere. Für euch, und ihr jetzt glaubt, für euch ist er kostbar geworden. Und jetzt kommt der gewaltige Text und er sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid das heiliges Volk. Und zwar gehört ihr ihm, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das soll die Gemeinde machen. Wenn die Steine zusammen sind und wir beieinander sind, so wie heute Morgen, aber das gilt auch sonst im Alltag, wenn Gruppen zusammen sind, sollen wir miteinander die Wohltaten, das, was Gott Gutes da hat in deinem Leben, das, was die Bibel sagt, vergiss nicht, was er alles schon da hat für dich, die sollen wir verkündigen. Und den Leuten sagen, mein Gott hat mich aus der Dunkelheit ins Licht gebracht. Mein Gott hat mich befreit vom ewigen Tod und hat mich in die Herrlichkeit gebracht. Das hat er gemacht in mir. Ihr wart einst nicht ein Volk, jetzt seid ihr aber Gottes Volk. Einst wart ihr nicht in Gnaden, aber jetzt seid ihr in Gnaden. Schaut, unsere Welt ist ziemlich kaputt. Wer sich ein bisschen beschäftigt mit dem, was abläuft, mit dem, was vor sich geht, wird registrieren, dass das Ganze ordentlich kaputt ist. Man kämpft gegen Hass. Man kann ein bisschen aktuell sein, stimmt über all das Zeug ab. Und ich bin absolut der Meinung, wir sollen nicht diskriminieren. Da bin ich auch einverstanden. Aber parallel dazu tut ein riesen Bude wie Lufthansa Swiss sagen, wir wollen keine Lederachschocke mehr, der braucht seinen Gewinn für Christen. Dem sage ich Christenverfolgung in unserer Zeit. Ich habe mich gewundert, dass der Lederach selber dann geschrieben hat und gesagt hat, lasst das sein, müsst euch nicht wehren für uns. Die Welt gehört dann zum besten Schokoladier der Welt. Erst gerade, absolut Weltmeister. Da hocken die Leute an und sagen, wir hätten gerne Toleranz. Aber falls der sein Geld Jesu braucht für Christen, dann essen wir dem seine Schuld nicht. Sollen wir jemandem etwas erzählen von Toleranz und nicht hassen und weiss ich nicht was? Das ist ja nur ein kleines Beispiel von dem, wo eine Art Tsunami-artig auf uns zukommt. Und wir wissen schon gar nicht mehr recht, wo wir uns an dem Ganzen zu. Die Welt ist absolut auseinander, abeinander, hat die Orientierung verloren. Und jetzt sagt die Bibel, lasst euch aufbauen zu einer Behausung Gottes im Geist. Gemeint muss ein Gebäude sein, in dieser zerstörten Welt, in der Gott wohnt. Und man sagt, wenn du dort warst, bist du irgendwie am Leben wieder mal begegnet. Und an einer gewissen Normalität und an einem Ausdruck von dem, was tatsächlich funktioniert. Zumindest in der Welt, lebendige Steine. Wir bilden miteinander einen Wohnort Gottes. Und weißt du wie? Durchs Reden, durchs Denken, durchs Handeln, durchs Entscheidungen treffen. All das ist Wohnort im Geist. Dein Gedanke soll die Gegenwart Gottes tragen und ein Wohnort sein von Gott. Wenn du etwas sagst, dann sollen deine Worte mitbringen in die Zeit und in die Welt hinein, was Gottes Herz denkt, was der Geist Gottes bringt, was Jesus gemacht hat. Wir sollen vom Heil reden, von der Erlösung, von der Zukunft, von dem, was Gott tut unter uns. Das darf nicht nur irgendwo stecken bleiben, das muss Wohnort Gottes sein, eine Behausung Gottes im Geist. Jeder Gedanke, den ich äußere, jedes Wort, das ich schwätze, jeder Brief, den ich schreibe, jedes SMS, das ich durchlade, irgendwo muss das einmal noch durchs Handy durchfließen. Jeder Chat kann doch nicht voll sein mit lauter Blech und unbrauchbarem Zeug. Und dann nicht nur mit Informationen, obwohl das praktisch ist. Ich bin unterdessen so viele Chats drin, wo ich muss sein, dass ich denke, da brauchst du fast ein 30%-Pensum, um ständig alles zu beantworten. Und dann ist der Chat meistens so gross, dass nicht einer antwortet, sondern 1500 plaudern dann auch noch rein. Und dann musst du dir immer überlegen, was ist jetzt am Schluss tatsächlich und wirklich passiert. Statt dass man einander sagt, lass ich mal dich bitten um diese Zeit date und dann wäre das Thema abgeschlossen. Das ist unglaublich, was da hin und her geschoben wird. Aber wenn man das Handy könnte brauchen, eine Behausung Gottes im Geist sein und sagen, wenn ich etwas schreibe, dann hat es mit dem zu tun, dass Gott den Menschen liebt. Dann hat es damit zu tun, dass ich Trost verbreite und etwas Gescheites. Und dass ich sage, ich helfe dir. Und dann sage ich, komm zu mir, wir reden miteinander, ich habe Zeit für dich. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln, die Frage, wie wir eine Entscheidung treffen, das muss Wohnort Gottes im Geist sein. Eine Behausung Gottes im Geist. So muss unser Leben gestaltet sein. Dann kommt man daher, da kann man auch mal anlehnen, weil das die Wand hebt. Die besteht aus Persönlichkeiten. Die sind erfüllt mit Anbetung. Die sind erfüllt mit dem Zeugnis von einem lebendigen Gott. Mein Reden, mein Denken, meine Arbeit, mein Dienst, mein Telefonat, meine Begegnungen, mein Kochen, mein Putzen, ich weiss gar nicht, was wir alles machen. All das muss irgendwo Wohnraum Gottes sein. Weil ich das, was ich tue, für ihn mache. Die Bibel sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn getan und nicht den Menschen. Ja, Cafeteria am Sonntag da unten, ein Ort, wo Gott wohnt. Jedem Kaffeetassel, den man rauslässt, und übrigens auch beim Abwaschen. All diese sieben Sachen, die führen zum Entspannen. Anbetungszeit, das Gespräch in der Kleingruppe, die Lebensmittelausgabe, der Kigo, der Hort, Teens. Eine Behausung Gottes im Geist. Du am Arbeitsplatz, wenn du reinlaufst, eine Behausung Gottes im Geist. Wo der Abraham hat müssen wählen mit dem Lot zusammen, wer welches Land nimmt, hat er dem Lot gesagt, du kannst wählen, was du willst. Der Lot hat natürlich das gewählt, was schön war und fruchtbar war und ertragsreich war, weil er ist hinter dem Segen hergelaufen. Und der Abraham hat gesagt, mir ist das gleich, weil da, wo ich hergehe, da ist der Segen, weil den bringe ich mit. Ich gehe doch nicht schauen, ob ich von außen her zudeckt werden könnte mit irgendetwas Gutem. Ich bringe doch das Gute mit mir, ich habe doch den Herr in mir drin. Ich habe doch die Fülle vom Heiligen Geist in meinem Leben. Ich lebe doch mit einem Gott, der es gibt. Und gesagt hat, ich fülle dich aus, ich bewohne dich. Und ich bin dabei. Es ist ein Weg in die Dankbarkeit. Lass uns zu Jesus kommen als zum lebendigen Stein und uns als lebendigen Stein aufbauen lassen, auf ihm. Die Lücken in der Wand schliessen. Menschen, die ins Auerhaus kommen, die müssen doch fühlen, dass man da anlehnen kann. Dass da ein Wohnraum, eine Behausung Gottes ist im Geist. Das ist Schutz, das ist Wärme, das ist Sicherheit, das ist Einheit, das ist Stärke, das ist Fundament. Und eine einzigartige, unvergleichbare Alternative in unserer so kaputten Welt, die wir drinnen stecken, die voller Hoffnungslosigkeit und Herausforderungen ist. Eine Behausung Gottes im Geist. Wie sehen meine Miet- und Untermietverhältnisse aus, die ich habe? Wer bewohnt mich? Wer habe ich als Untermieter in mir drinnen, in meinem Hirn und sonst überall? Ist mein Leben wirklich eine Behausung Gottes im Geist? Ist ja schön. Der Ort heisst Auer Haus. Und das dort unten heisst frei Haus. Und gell? Da, wo der Herr das Haus nicht baut, da bauen umsonst die daran bauen. Aber wisst ihr, was ist das grosse Wunder? Und mit dem Gedanken will ich abschliessen. Er will bauen. Das Wunder ist doch, dass Gott sagt, ich will dich bewohnen. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und der Jesus, der sagt, ich trage es ganz all durch mein Wort im Fall, ein Satz und die Sterne sind am rechten Ort, der sagt, ich würde gern dich bewohnen. Dein Denken, dein Handeln, dein Reden, dein Zusammensein. Und da ist mir eben in den Sinn gekommen, darum habe ich den Titel dann gegeben, ob wir Rolling Stones sind oder ob wir Living Stones sind. Der Larry Norman ist mir in den Sinn gekommen aus alter Zeit. Jean-Dani wird das noch gut kennen. Ich war mit ihr an einem Konzert damals, vor Jahrzehnten, wo er gesungen hat. Das war einer der ersten Rock'n'Roller auf der Bühne, der zum Glauben gefunden hat, he is the rock that doesn't roll. Er ist der Fels, der nicht umeinander ruggelt und nie weiss, ob er hebt oder ob er steht oder ob er nicht umgeht. Ich wollte es eigentlich noch singen, aber ich habe ihn nie gefunden. Sonst hätte ich den abschliessend gesungen, he is the rock that doesn't roll. Und wir müssen schauen, dass wir nicht irgendwelche Kugeln sind, die man überall wieder findet und nicht weiss, wo sie sind, sondern aufgebaut zu einem Gebäude, wo der Herr drinnen wohnt. Du und ich. Und ich danke dir, Vater, dass du uns bewohnen willst. Durch deinen Heiligen Geist. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln, unsere Tablets, unsere Handys, unsere PCs, aber auch unsere Beziehungen, unsere Treffen, unsere Arbeitsstelle. Du willst wohnen. Und wir werden uns immer wieder entscheiden, eine Behausung Gottes im Geist zu sein. Da, wo wir sind, da, wo wir zusammen sind, da, wo wir Verantwortung haben, da, wo wir mit unserem Leben in dieser Welt sind der dringend deine Gegenwart und Kraft braucht. Komm, Geist Gottes, berühre uns, bewege uns, fülle uns. Schwemm das Zeug raus, das nicht Platz hat bei dir. Und lass es gefüllt sein von dir. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.